Robert Born vorstellen, als Mitarbeiter am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen Öffentlichkeit in Oldenburg. Born in Temeswar, Studium der Kunstgeschichte, der klassischen Archäologie sowie der neueren und osteuropäischen Geschichte an der Universität Basel und der Freien Universität Berlin. Promotion mit der Dissertation Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor. Von 2006 bis 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektkoordinator und Leiter. Seit 1999 Lehraufträge in Leipzig, Basel, Bochum und Berlin. Monographie, seine Dissertation ist 2012 erschienen, wie gesagt, Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor, ein Beitrag zum spätantiken Urbanismus auf dem Balkan. Und noch eine Herausgeberschaft möchte ich nennen, und zwar Titel aus dem heurigen Jahr, Trans-Ottoman Matters, Objects Moving Through Time, Space and Meaning, Göttingen 2022.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Und gewisse noch auch in einer sehr rohen Phase befindliche Überlegungen hier zur Diskussion zu stellen. Ich möchte, nachdem die werten Kollegen, Kolleginnen, die Kunstgattungen, die klassischen Gattungen Architektur, Malerei durchgemacht haben, komme ich jetzt mal mit was Exotischem, nämlich Historiografie der Kunst, also was ganz Trockenes in Teilen, aber ich habe auch Bilder mitgebracht. An einem Herbstabend 1905 erreichte Nikolai Jorga im Rahmen seiner ausgedehnten Studienreise, bei der er Material für die zweibändige Publikation über die rumänische Bevölkerung in Siebenbürgen und Ungarn zusammengetragen hatte, Temeswar. In seinem Tagebuch charakterisierte der bekannteste rumänische Historiker des vergangenen Jahrhunderts die Banater Hauptstadt folgendermaßen, ich zitiere, Temeswar ist eine große, feierliche und traurige Stadt, die auf Weisung nach feststehenden administrativen Normen aufgeführt wurde. Es ist die künstlichste und österreichischste Stadt, die ich bisher angetroffen habe. Gleichzeitig aber auch die maßvollste, vernünftigste, den Bau- und Instandhaltungsnormen am meisten unterworfene. Zitat Ende. Vergleichbare Motive begegnen in der über einem Jahrhundert später eingereichten Bewerbung Temeswars als eine der drei europäischen Kulturhauptstädte 2021. Das Motto der erfolgreichen Bewerbung lautete Shine your light, light up your city. Mithilfe der Lichtmetapher sollte einerseits an die Prägung durch die Ideale der Aufklärung erinnert werden, durch die die Stadt zu einem Zentrum für die Verbreitung bürgerlicher Werte wurde. Gleichzeitig wurde ihre Vorreiterrolle bei der Einführung der elektrischen Straßenbeleuchtung auf dem europäischen Kontinent mit impliziert. Also 1884 war das. Einen weiteren Bezugspunkt bildeten die Proteste von 1989. Hierbei knüpfte man an eine seit drei Jahrzehnten geführte Debatte an, in deren Zentrum die Frage steht, ob die multikulturelle Vielfalt der Banater Hauptstadt das Entstehen einer Zivilgesellschaft und eines ausgeprägten lokalen politischen Bewusstseins ermöglicht hat und diese Faktoren die Basis der Opposition gegen das Ceausescu-Regime gebildet haben. Diese besondere kulturelle Konstellation sei eine Folge der Zugehörigkeit zum mitteleuropäischen, habsburgisch geprägten Kulturraum, die sich in den Bauten des Barock, des Historismus und des Jugendstils spiegelt. Das ist ein Motiv, das taucht in vielen Publikationen auf. Zugleich werden die künstlerischen Zeugnisse aus dem 18. Jahrhundert häufig mit dem Narrativ einer habsburgischen zivilisatorischen Mission, durch die das Banat aus einer Terra Deserta in einen prosperierenden Landstrich umgestaltet wurde, verknüpft. Dieses sowohl in der Historiografie wie auch in einer Vielzahl von literarischen Werken verbreitete Perspektive wurde maßgeblich durch Francesco Grisellinis Landesbeschreibung von 1780 geprägt und begegnet auch noch in dem Bitbook der Bewerbung zur Kulturhauptstadt. Dort heißt es, ich zitiere, When Europe Baroque was exhausted from all perspectives, the Habsburg Banat was building a new world, known as provincial Baroque. Paradoxically, for Timișoara, Baroque is the moment of historical and cultural enlightenment. Zitat Ende. In diesen beiden Sätzen wurden einige der Probleme, die mit der Beschäftigung mit den barocken künstlerischen Zeugnissen an der südöstlichen Peripherie des Habsburger Herrschaftsbereichs einhergehen, angedeutet. Ich möchte im Folgenden einerseits einen retrospektiven Blick auf die Historiographie zur künstlerischen Produktion des späten 17. und vor allem 18. Jahrhunderts in Siebenbürgen und dem Banat wagen und darauf aufbauend eine mögliche Perspektive für die künftige Beschäftigung mit den barocken Kunstwerken an der südöstlichen Peripherie des Habsburgerreichs skizzieren. Diese Aspekte sind Teil der Vorüberlegungen zur Konzeption des zweiten Barockbandes, der wohl die Periode 1670 bis 1780 abdecken wird, des Handbuchs zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, den ich gemeinsam mit meinen geschätzten Wiener Kollegen Werner Telesko herausgeben soll. Das Handbuchprojekt wurde am Leibniz-Institut für die Geschichte der Kultur Osteuropas in Leipzig initiiert und wird auch von dort betreut. Was Sie hier sehen, sind gewissermaßen die Dummies der Covers mit Fehler. Bitte nicht zu genau nehmen. Vor einigen Jahren ist der erste Band bereits erschienen. Der fünfte Band von der Renaissance zum Barock wird wohl im kommenden Jahr veröffentlicht. Mit diesem publizistischen Unterfangen wird das Givizdo sicherlich als eine Art Region Builder in Erscheinung treten. Das Fehlen übergreifender Entwürfe zu Ost-Mittel- bzw. Südosteuropa als Kunstregion ist, soweit ich das sehe, durch zwei Prozesse bedingt. Als erstes gilt es auf die sich in der Region selbst abzeichnenden Renouveaus der längst überwundenen geglaubten großen Erzählung der nationalen Kunstgeschichte hinzuweisen. Ich zeige Ihnen hier ein ungarisches Beispiel oder ein relativ neues Projekt aus Rumänien, bei denen eine Alt- bzw. Neuordnung der kulturellen Überlieferung in staatsnationalen Bahnen erfolgt. Als zweiten Grund sind die Vorbehalte gegenüber der Region als operative Kategorie der Kunstgeographie zu nennen. Die Kunstgeographie, die das Problem der Beziehung von Kunstwerk in seinem Entstehungs- und Rezeptionszusammenhang zur Diskussion stellt, hat sich in der Kunstgeschichtsforschung nach 1900 eingebürgert und erfreute sich in der Zwischenkriegszeit einer großen Popularität, wurde aber auch massiv politisch instrumentalisiert, eine Entwicklung, auf die ich später nochmal eingehen werde. In der Nachfolge der politischen Wende 1989 erlebte der Raum und vor allem dessen kulturelle Bedingtheit als Analysekategorie eine beachtliche Renaissance in der kunsthistorischen Forschung, Stichwort Special Turn. Dies illustrieren die Sektionen der Tagungen des Internationalen Komitees für Kunstgeschichte in Montreal 2004, Sites and Territories of Art History und wichtiger noch Budapest 2007, How to Write Art History, National, Regional or Global. Als ein weiteres räumliches Konzept wurde mit Blick auf Ostmitteleuropa die Kategorie der Denkmallandschaft diskutiert. 1986 hatte Franz Matsche ausgehend von den in Böhmen, Schlesien oder Mähren allgegenwärtigen barocken Monumenten Ostmitteleuropa als eine barocke Denkmallandschaft charakterisiert. In diesem Begriff wurden neben ästhetischen Momenten auch die den Bauwerken ursprüngliche, ich zitiere, auf die Gemeinschaft und Gesellschaft bezogene Funktion und Bedeutung subsumiert. Zu den diesbezüglichen markantesten Zeugnissen zählt Matsche die Marien- und Dreifaltigkeitssäulen, die wichtige Signa der Gegenreformation waren. Ich zeige Ihnen gewissermaßen eine der wichtigen Prototypen, die Wiener Mariensäule. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sah man in den Beschlüssen des Konzils von Trient und der Tätigkeit der neuen Orden, insbesondere der Jesuiten, wichtige Faktoren für die Etablierung einer barocken Architektur und Bildkultur. Mit Blick auf den hier im Fokus stehenden Raum gilt es zudem, auf die Rekatholisierungsinitiativen der habsburgischen Stellen zu nennen, wobei der Umfang dieser Unternehmungen mit Blick auf Siebenbürgen, das Banat, die kleine Walachei und das kurzfristig besetzte Nordserbien mit Belgrad stark variierte. Diese politisch-konfessionelle Gemengelage bildete einen wichtigen Grund für die Marginalisierung der barocken Werke durch die Forschung aus und zu Siebenbürgen vor dem Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit. So klammerte Viktor Roth die barocken Werke in seinem Skulpturenbuch, sind das hier jetzt die Festungstore in Karlsbruck, entweder als qualitativ minderwertig beziehungsweise als fremd aus. Eine vergleichbare Haltung begegnet in Teilen in der ungarischsprachigen Forschung. So deutete István Csabai die Langlebigkeit der Renaissance in Siebenbürgen und Oberungarn als ein Indiz für eine Opposition gegenüber dem habsburgischen Barock, die sich aus dem Gedanken der nationalen Autonomie gespeist habe. Ein völlig anderes Bild zeigt sich mit Blick auf das Banat oder Belgrad. So fehlt im Banat im Gegensatz zu Böhmen, Schlesien oder Mähren das von Matsche als Charakteristikum der barocken Denkmallandschaft Ostmitteleuropas ausgemachte dialogische Gegenüber von mittelalterlichen und barocken Denkmälern. Die im Banat allgegenwärtigen barocken Monumente sind bis auf wenige Ausnahmen die ältesten Denkmäler dieses Landstrichs. Andererseits blieben in Belgrad nur wenige Zeugnisse aus der kurzen habsburgischen Periode erhalten. Die barocken Kunstwerke in diesen Regionen wurden zunächst von lokalhistorischen Studien behandelt, die aufgrund der darin ausgewerteten, heute in Teilen nicht mehr greifbaren Quellenmaterials zwischenzeitlich selbst den Rang von Quellentexten erlangt haben. Ende 1930 zeichnete sich dann ein Wechsel der Perspektiven auf die barocken Denkmäler am Mittellauf der Donau in Banat und auch in Teilen von Siebenbürgen ab. Bezeichnenderweise 1938 lancierte der damalige Wiener Ordinarius Hans Sedlmayr die These von der Existenz eines Reichsstils. Hierbei handelt es sich um eine eingedeutschte Synthese von französischer Klassik und italienischem Barock, die den neuen Rang des Habsburgerreiches nach den Türkenkriegen visualisieren sollte. Die Nähe von Sedlmayr zum NS-Regime ist hinlänglich bekannt und erforscht worden. Nur in ersten Ansätzen erforscht sind hingegen die sogenannte Südostarbeit des Wiener Kunsthistorischen Instituts. Dessen Leiter Sedlmayr hatte hierzu nichts publiziert, jedoch Hugo Hassinger einige Schwerpunkte skizziert, die der Wiener Geograf und Mitbegründer der Südostdeutschen Forschungsgemeinschaft dann in seinem Pamphlet Wiens deutsche Sendung im Donauraum eingebaut hat. Sedlmayr knüpfte hier an die Ideen oder Konzepte der Kunstgeografie an, die sich, wie bereits erwähnt, in jenen Jahren eine Konjunktur hatte. Dabei versuchte man ausgehend von landschaftlichen und klimatischen Konstanten im Verbund mit den vermeintlich ebenfalls langzeitwirksamen Faktoren des völkischen und nationalen einzelne kulturelle Räume, die Kultur, Kunstlandschaft, zu charakterisieren. Hierbei stilisierte man die Kunst zum Symbol nationaler Haltungen, unabhängig davon, ob deren Träger in ihrem Kerngebiet oder in der Diaspora lebten. Einen vergleichbaren Ansatz verfolgte man unter dem Reihentitel Ausstrahlungen der deutschen Kunst als Teil der Kampagne der Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften. Hier plante man eine Serie von Publikationen, die allerdings nicht in dem ursprünglichen Umfang realisiert wurden. Beteiligt waren unter anderem Hans Rosemann, der einer der Co-Autoren war zu der Publikation Die deutsche Kunst in Siebenbürgen. Also hier auch ein Lokalbezug. Leiter dieser Gruppe war der Wiener Kunsthistoriker Bruno Grimschitz. Das dritte Vorhaben mit einer solchen Stoßrichtung ist die vermutlich ursprünglich im Umfeld der TH Danzig, eine Hochburg der Hausbauforschung mit einer klar revisionistischen Agenda, entstandene Studie zu den Siedlungen des 18. Jahrhunderts im Donauraum. Ihr Autor, also wir behandeln hier eines der großen Themen, die jetzt vielleicht nicht die Hochkunst betreffen. Herr Roth wird mir dazu pflichten, aber nichtsdestotrotz wirklich zu den markantesten oder landschaftsprägendsten Elementen dieser barocken Kulturlandschaft darstellen. Auf der linken Seite sehen Sie dann immer die Illustration aus dem Grisellini selbst, diese Pläne, rechts kombiniert mit spektakulären Satellitenaufnahmen oder Luftaufnahmen, wie jetzt gerade im Falle von Charlottenburg. Und Sie kennen natürlich auch vom Durchfahren diese Landschaftsbilder mit den gleichmäßig gestalteten Häusern entlang der breit angelegten Alleen mit einer standardisierten Bebauung, meist Maulbeerbäume und so weiter und so fort. Also diese Siedlungen wurden dann durch Tony Miller, der 1914 als Anton Müller in der Nähe von Budapest geboren wurde und später dann in Stuttgart bei Paul Bonatz studiert hatte, ausgewertet. Die Ergebnisse dieser während der Kriegsjahre in Ost- und Südosteuropa gemachten Studien zu Haus- und Hofformen erscheinen dann, sicherlich in einer ideologisch gereinigten Fassung, 1949 in Weimar in einer typografischen Aufmachung in bester Bauhaus-Tradition. Miller lehrte in jenen Jahren an der Hochschule für Baukunst und bildende Künste in Weimar und führte die Linie der traditionellen und landschaftsgebundenen Bauerns in den Entwürfen zu Neubauernhöfen in der sowjetisch besetzten Zone weiter. Seine Studie bleibt ein wichtiges Referenzwerk. Hier wird mir Herr Roth vielleicht widersprechen oder nicht. Zu den standardisierten ländlichen Bauten, einem auf den ersten Blick wenig spektakulären Phänomen, aber wie gesagt, eine sehr prägende Erscheinung für die Landschaft am mittleren Donauabschnitt und auch für das Banat. Ein höchst interessanter, jedoch weitgehend in Vergessenheit geratener Versuch der Kontextualisierung der Baukunst und der Siedlungsentwicklung im Banat im 18. Jahrhundert erfolgte durch Georg Bleier. Der 1907 in Temeswar geborene Architekt hatte in Stuttgart und an der ETH Zürich studiert und in den 1930er Jahren in Thea Eschforma, der wichtigsten Reihe der ungarischen Architekturmoderne, publiziert. Nach dem Krieg arbeitete er in seiner Heimatstadt und betrieb nebenbei architekturhistorische Forschungen. Seine 1955 im Neuen Weg veröffentlichte Artikelserie zu Baukunst und Städtebau der banatschwäbischen Ansiedler war Teil der Bemühungen, ein auf die Linie der neuen Machthaber abgestimmtes Geschichtsbild für die deutsche Minderheit zu vermitteln. Bleiers Beiträge fußen auf einer intensiven Quellenstudium und einer präzisen Analyse der Siedlung und enthalten viele interessante Beobachtungen. Von besonderem Interesse sind die aufgezeigten Parallelen zu zeitgleichen Kolonisationsprojekten im Zarenreich, Spanien oder Übersee. In der im letzten Jahrzehnt vermehrt geführten Diskussion, ob das Banat des 18. Jahrhunderts ein Experiment mit kolonialem Charakter war, blieben die Beiträge von Bleier erstaunlicherweise unberücksichtigt. Nach 1945 erschwerte dann die offizielle atheistische Linie die Forschung zur politischen und religiösen Komponente der Barockkunst in den neuen Volksdemokratien. Darüber hinaus verhinderte die Abschottung Rumäniens nach 1971 sowohl einen Austausch mit dem westlichen Europa wie auch den Ländern des sozialistischen Blocks. Dadurch verzögerten sich die Rezeption methodischer Ansätze wie der Ikonologie, die gerade für die Erschließung der symbolischen und dogmatischen Sinnschichten der Kunstwerke bedeutsam ist. Dieser Zugang gewann in Ungarn im Zuge der Liberalisierung der politischen Verhältnisse immer mehr Bedeutung. Zudem erfuhr die aufgrund ihrer Nähe zu NS-Diskursen zunächst anathemisierte Kunstgeografie eine Renaissance. Ab 1969 wurde das Konzept der Kunstlandschaft Mitteleuropa verstärkt im Rahmen von Kooperationen von Instituten aus Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei diskutiert. Es handelt sich hierbei um eine zeitlich parallel verlaufende Entwicklung zu den wegweisenden Arbeiten zu Mitteleuropa, wie sie Jenő Szücs in seiner Studie zu den drei Regionen Europas verfasst hat. Die durch die Isolation Rumäniens entstandene Lücke besetzten Amateurhistoriker aus dem Umfeld der Heimatvertriebenen. Die größtenteils in den Publikationen dieser Verbände veröffentlichten Beiträge blieben nicht selten in den völkischen Interpretationsschemata der Zwischenkriegszeit verhaftet. So überdauerte die Vorstellung eines habsburgischen Reichsstils bis in die späten 1980er Jahre. Zu dieser Publikationsgruppe zählen auch sehr verdienstvolle Studien wie Hans Dipplichs Monographie zur Temeswarer Domkirche, in der viel neues Quellenmaterial hauptsächlich aus den Wiener Archiven veröffentlicht wurde. Aus diesem Nebeneinander anstelle eines Miteinanders änderte sich bis nach 1989 wenig. Bezeichnenderweise blieb der hier im Fokus stehende Bereich bei den Ausstellungen im Jahr des mitteleuropäischen Barock 1993 unberücksichtigt. Andererseits blieb die Ausstellung Barock im Banat von 1992 auf den rumänischen Teil der vormaligen Provinz beschränkt. Einen möglichen Weg aus diesem einigen Perspektive wäre eine verstärkte Fokussierung auf die Rolle der Wiener Zentralbehörden wie die Hofkammer, das Hofbauamt oder die Kunstakademie. In einer viel diskutierten Studie hat Franz Matsche 1981 die Existenz einer Staatskunst unter Kaiser Karl VI. Postuliert. Als eine seiner wichtigsten Quellen brachte er eigentlich eine Publikation, die schon länger bekannt wurde, das von dem Jesuiten Antonius Höller oder nach einer anderen Lesart Franz Keller verfasste Werk Augusta Caroline Virtutis Monumenta in Spiel, 1733 veröffentlicht. In dem kleinformatigen Buch werden die politischen Maßnahmen ebenso wie die im Auftrag des Kaisers errichteten Bauten in Anknüpfung an die römische Terminologie als Monumenta tituliert. Die Publikation ist insofern für uns von Interesse. Ich habe Ihnen jetzt hier die religiösen Bauten, die Vignetten gezeigt, in denen die Errichtung der religiösen Denkmäler im befreiten Ungarn als zentrale Tat präsentiert werden. Gerade auch in Konkurrenz, viel prominenter im Vergleich mit Projekten wie die Karlskirche in Wien. Und sehr interessant sind die Ausführungen zu den ökonomischen, also den Wirtschaftsbauten, weil hier auch schon in den Vignetten eine Reihe von Projekten aus Regionen vorgeführt werden, die hier im Fokus stehen. Also zum Beispiel die Regulierung des Beggarflusses oder die Begradigung des Altflusses hier, also in direkter Nachbarschaft. Die Vielzahl an Projekten aus der Neoakquistika sind eine gute Quelle oder ein guter Ausgangspunkt für die Betrachtung weiterer Initiativen hier in der Region. Das gilt auch für einen, wenn man will, ein Close Reading der Denkmäler aus diesen Regionen. Paradigmatisch wäre hier zum Beispiel die Temeswarer Dreifaltigkeitssäule, die interessanterweise weniger ein Frömmigkeitsdenkmal ist, sondern eine Denkmalsetzung durch einen hohen Beamten, die eindeutig eine imperiale Ikonografie über die Mitrakrone transportiert. Sehr interessant diesbezüglich ist das mit Gips überklebte Doppeladlerwappen, ein Detail, das bisher nie besprochen wurde. Allerdings wissen wir, dass in den späten 19. Jahrhundert die ganzen Adler, die auf den Bauten angebracht waren, entfernt wurden von den ungarischen Behörden, weil man klar diese als imperiale Denkmäler verstanden hat. Und die enge Anbindung dieser Bauprojekte an die zentralen Bauprojekte des Kaiserhauses zeige ich Ihnen nochmal hier mit einem Entwurf für alternative Dächer der Temeswarer Domkirche. Sie sehen auch hier, wie prominent die Adlerfiguren eingesetzt werden, in ähnlicher Weise wie bei einem Projekt zur Umgestaltung der Anlage in Klosterneuburg zu einer Escorial-ähnlichen Kombination von Residenz und Kloster. Die Adler-Emblematik hatte ich auch erwähnt, auch bei den Kirchen der unierten Gemeinden in Blasch. Okay, wenn wir uns mit diesen, Herr Hebner hat heute Morgen auf die Bedeutung der Raumerschließung hingewiesen. In den Zentralbehörden dieser Zeit findet gerade eine Professionalisierung in dem Bereich statt. Die Ausbildung in Vermessungstechnik und häufig sind diese Spezialisten auch in die Planung involviert. Interessant ist es, diese Wege der Akteure zu verfolgen. In Zukunft zum Beispiel für Temeswar wurden vermutlich einige der Planungen dieser Frühphase von einem gewissen Doxat de Mores erstellt, den wir als Architekt bereits aus Osijek kennen, später tragischerweise in Nisch die Stadt aufgeben musste. Allerdings, was bisher nicht untersucht wurde, wir wissen, dass er auch in Capua tätig war, also gibt es durchaus auch Beziehungen, die in Zukunft nach Italien stärker in den Blick genommen werden sollten. Das gilt dann auch für weitere Planungen wie den Kasernenbau, ein Thema, das Timor sehr am Herzen liegt. Nur haben wir hier eine gegenläufige Bewegung. Es ist eine Normierung durch diese Bauten, die sicherlich auch als eine wichtige visuelle Klammer innerhalb des Reiches fungiert haben. Anlagen wie das Invalidenhaus in Pest und die Kasernen in Belgrad, aber auch die Temeswarer Kasernen sind von den Dimensionen her, von der Ausstattung her durchaus vergleichbar Phänomene. Sie sehen auch, wie prägend die diese Anlagen auch heute noch im Stadtraum erscheinen. In dieser Kette der Vergleiche müsste man dann vielleicht das Tor als die Toranlagen in Karlsburg, die bisher immer als solitäre behandelt wurden, vielleicht auch mal in eine vergleichende Studie mit den Anlagen in Belgrad, Capua oder Mailand, von denen wir wissen, dass die in dieser Zeit entstanden ist. Ein interessanter Bereich sind zum Beispiel die Landregulierungsarbeiten, die die Mannschaft um Maximilien Frémont geplant hat im Banat. Frémont ist dann später auch bei der Umgestaltung des Borgo, also, oder bei der Gestaltung des Borgo Teresiano in Triest tätig. Die besondere Bedeutung des Banat und jetzt als Kulturraum prägende Faktoren, es ist sicherlich ein großes Experimentierfeld für radikale Lösungen wie Plansiedlungen, Normpläne. Das ist in Teilen in der Forschung schon in den letzten Jahren zu Recht betont worden, aber auch prospektiv in die Zukunft gesehen. Also Ende des 18. Jahrhunderts werden dann die Modelle, die in Banat entwickelt werden, in Galizien neu aufgenommen und quasi umgesetzt. Also diese Neuerungen aus dem Banat, wenn man so will, die Provinz als Innovationsort und dann Ausstrahlungsort für spätere Entwicklung. Damit möchte ich schließen und freue mich auf die Frage.